Einen wunderschönen guten Morgen. Danke. Ich habe euch auch lieb. Ich muss mal kurz hier suchen, was ich euch weitergeben will. Ich möchte heute Morgen übers Warten sprechen. Und bitte die Martha, falls sie hier unter uns sitzt, um Vergebung, dass sie das zum Teil schon gehört hat. Es geht ums Warten. Das Thema hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich die letzte Woche 4 Tage zum Schweigen war, weg war. So nach dem Motto, ich bin dann mal weg. Martha war auch mit dabei, Babson war mit dabei und das war so eine, waren Tage der Stille für geistliche Leiter vom BFP aus, also von unserer Gemeindebewegung aus veranstaltet. War mal wieder richtig gut und trotzdem immer wieder anders. Also ich weiß, dass ich beim ersten Mal dahin gefahren bin mit einer sehr klaren Zielsetzung eigentlich. Und ich weiß nicht, wie es beim letzten Mal war. Auf jeden Fall bin ich diesmal dahin gegangen ohne jegliche Zielsetzung, außer dass ich irgendwie Gott begegne. Hat auch stattgefunden, kann ich soweit schon mal sagen. Aber in den letzten Wochen, Monaten ist mir da schon ein Thema wichtig geworden. Und das hat etwas mit Warten zu tun. Und das habe ich halt auch bei diesen stillen Tagen dann da weitergegeben. In Kürze wird vielleicht heute 3 Minuten länger. Schauen wir mal. Okay, und ich möchte da eine Bibelstelle zu vorlesen, auf die ich dann gleich ein bisschen näher eingehen möchte. Und die steht in den Klageliedern. So ein Buch, was man täglich liest. Ja. Ich glaube, das Klagelied in der Bibel ist eins der Bücher, das wir sehr selten lesen, aber täglich schreiben. Ja, und dann dachte ich mir, nein, das ist jetzt mal ein bisschen rumgeblödelt. So, Klagelied, Kapitel 3, Vers 25 und 26. Die Verse davor sind auch schön und die danach auch, aber nur mal Vers 25 und 26. Da steht, der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen oder warten, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. So, warten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Warten ist nicht meine Kernkompetenz. Ist nicht das, was ich so wirklich als Teil meiner Persönlichkeit darstellen würde. Also wenn jemand mich nach meinen Stärken fragen würde, warten gehört nicht dazu. Ja, da finde ich andere Sachen, die sich wirklich aufdrängen. Aber das ist nun wirklich so gar nicht das, was meine Kernkompetenz ist. Und trotzdem glaube ich, ist Warten total wichtig. Ja, weil es auch eine gewisse Zielsetzung hat. Ja? Und als ich so über dieses Thema nachgedacht habe, habe ich so die Frage gehabt, wie wir gerade angesichts unseres Alltages, den wir haben und all den Erwartungen, denen wir ausgesetzt sind, wie wir da zum Warten kommen und die Mitte unseres Lebens und die Mitte des Glaubens finden, nämlich Gott. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich finde es nicht unbedingt einfach. Weil unsere Gesellschaft ist auf alles Mögliche ausgerichtet, unser alltägliches Leben ist auf alles Mögliche ausgerichtet, außer darauf, dass wir irgendwie Gott darin treffen oder zur Stille kommen oder ins Warten hineinkommen, ja, und warten lernen. Ganz im Gegenteil, unsere Gesellschaft ist eigentlich auf dem Pfad unterwegs, dass wir uns das Warten abgewöhnen. Und an vielen Stellen finde ich das auch sehr komfortabel, muss ich sagen. Ja. Du gehst in eine Pommesbude und bestellst dir eine Pommes, ne, so Bottropper Schlachtplatte, so das Gewöhnliche, was man so isst, und du kriegst es ziemlich fix. Du kannst davon ausgehen, also du brauchst kein großes Geduldsspiel, es sei denn, sind zu viele Leute vor dir dran, dann kann es ein Geduldsspiel werden, aber ansonsten kriegst du sehr schnell das, was du haben willst. Ja? Aber wir leben in einem digitalen Zeitalter, wo du alles, was du suchst, alles, was du kaufen willst, alles, was dich irgendwie gerade beschäftigt, sehr schnell im Internet nachgucken willst, wenn du nicht gerade im Sauerland wohnst und wirklich die Sachen schnell abgeklärt kriegst, besorgen kannst, wie auch immer. Ja? Und das prägt uns. Das macht was mit uns. Ja? Das ist nicht so, als wenn das mit uns als Menschen ansonsten nichts zu tun hätte, keinen Einfluss auf uns hätte, sondern das macht was mit uns. Und jetzt bin ich ja nur nicht derjenige, der mit Internet aufgewachsen ist. Ich bin erst relativ spät zum Computer gekommen im Vergleich zu anderen. und rein beruflich braucht man das Ding jetzt und Internet sowieso. Aber es gibt ja Menschen, die sind jünger als ich und die wachsen mit dem Internet auf wie mit der Muttermilch. Ja? Und vielleicht hat auch beides dieselbe Bedeutung, ich weiß es nicht. Aber also die sind ja sehr viel näher dran. Und wo ich glaube, wo jüngere Menschen sich noch viel weniger vorstellen könnten als ich, wo ich manchmal auch relativ abhängig von dem Internet bin, dass man ohne Internet auskommen kann. Ja? Also es gab Zeiten, da hatten wir das nicht. Ja, wer sich noch daran erinnern kann, dieses Ding mit der Wählscheibe. Ja. Gut, aber die Sache ist so, wie sie ist. Aber Fakt ist, wir gewöhnen uns das Warten ab. Und statt dass wir warten lernen, lernen wir allen möglichen Erwartungen hinterherzulaufen, weil es viele Erwartungen gibt. Es gibt Erwartungen im Beruf, sei er fromm oder nicht fromm, ist da völlig egal. Unser Berufsleben ist von Erwartungen geprägt. Es gibt die Gesellschaft, die hat ihre Erwartungen, wie wir zu denken, fühlen und zu handeln haben an manchen Stellen. Es gibt eigene Erwartungen, die wir mit uns rumtragen, manchmal ganz unreflektiert und unbewusst, die aber eine Menge auch an Druck und Ungeduld in uns selber auslösen können. Ja? Wenn man dann aus all dem Stress dann nach Hause kommt, vielleicht Familie hat, dann denkt man, oh, jetzt kann ich doch endlich zur Ruhe kommen. Stellt aber nach spätestens 2 Minuten fest, dass das ein Märchen ist und stellt fest, auch die Familie hat Erwartungen. Und zwar berechtigte. Ja. Und die Frage ist, wie gehen wir da mit unseren Erwartungen mitten im Alltag um? Wie kommen wir ins Warten rein? Wie kommen wir dahin, einfach vor Gott mal ausruhen zu können? Ja. Unser Alltag erfordert einen hohen Pegel an Aufmerksamkeit und Stressbereitschaft. Allein das muss man erstmal geregelt kriegen. Ja, die Ressourcen haben, um diesen Stresspegel am Laufen zu halten, ja, und bewältigen zu können. Und das heißt, wie schaffen wir es, mitten im Alltag aus einer gottgeschenkten Mitte heraus zu leben? Wie kriegen wir das hin? Es gibt da ein schönes Stichwort zu, das Wort nennt sich Langeweile. Und ich habe eine interessante Sendung über Langeweile gesehen und die hängt ein bisschen mit dem zusammen, was ich dann gleich betonen will. Ich weiß nicht, wer schon mal die Sendung Leschs Kosmos gesehen hat. Das ist so eine Mischung zwischen Naturwissenschaftler und Philosoph, der Typ. Und der hat dann ein paar Erkenntnisse über Langeweile weitergegeben, die aber schon älter sind als diese Sendung. Also das habe ich dann nochmal recherchiert. Und er hat folgendes Beispiel erwähnt und ich will das kurz vorlesen und dann kurz erklären, worum es da bei der Langeweile überhaupt jetzt in Bezug auf dieses Thema geht. 42 Teilnehmer eines psychologischen Experiments sollen 15 Minuten in einem leeren Raum stillsitzen. Sie haben die Wahl zwischen nichts tun oder sich schmerzhafte Stromschläge zu verpassen. In einer Vorauswahl, das ist sehr aktuell, gar nicht so lange her, ne? In einer Vorauswahl haben die Teilnehmer bereits erfahren, dass der Stromschlag ungefährlich, aber sehr schmerzhaft ist. Ich weiß, dass der David an so einem Test auch teilgenommen hat, also als jemand, der das, glaube ich, mit beurteilen musste, nicht als er hat sich da die Stromschläge nicht selber zugeführt. In einer Vorauswahl haben die Teilnehmer bereits erfahren, dass der Stromschlag ungefährlich, aber schmerzhaft ist. Nur solche Personen wurden ausgewählt, die sogar bereit wären, Geld zu zahlen, um keinen weiteren Schlag zu erhalten. Also nur die wurden ausgewählt, die auch Geld dafür bezahlt hätten, wenn sie es gemusst hätten. Und dennoch, es dauerte nur wenige Minuten, bis sich ein Teilnehmer den ersten Schock verpasst. Das Ergebnis des Versuchs überrascht die Forscher und wird weltweit bekannt. Am Ende haben sich 2/3 der Männer und 1/4 der Frauen, die waren klüger, dazu entschieden, sie wählen den Schmerz, um der unerträglichen Langeweile zu entgehen. Krass, oder? Es ist nur ein krasses Beispiel, aber unser Alltag spiegelt das komplett wider. Wie viel Unsinn wir an einem Tag machen, nur um keine Langeweile zu haben. Stimmt's? Stimmt vielleicht nicht jeden Tag, aber manchmal ist es schon so. Und was man festgestellt hat bei der Langeweile, Ihr fragt euch vielleicht schon, wo bleibt denn jetzt hier die Bibel und so? Kommt gleich. Was man festgestellt hat bezüglich Langeweile ist, dass wir zwei Netzwerke in unserem Gehirn haben. Und diese zwei Netzwerke bedienen sich unterschiedliche Areale im Gehirn. Ich habe da keine Ahnung von, ich kann das nur so wiedergeben. Ich glaube es aber, dass das so ist. Ist gut nachgewiesen. Und das eine Netzwerk ist zuständig fürs Aufgabenerledigen. Und das andere Netzwerk, das nennt man dann so alltagssprachlich das Tagträumernetzwerk. Die Langeweile steht so dazwischen. Ja? Langeweile ist sozusagen ein Crash im Gehirn, wo wir wahrnehmen, da passiert jetzt gerade nichts, was mit Aufgaben zu tun hat. Wie gehen wir jetzt damit um? Switche ich jetzt um auf das Tagträumernetzwerk oder was passiert jetzt? Und Fakt ist, dass unser komplettes gesellschaftliches Leben sehr stark darauf ausgerichtet ist, reflektiert da mal euren eigenen Tagesablauf, in diesem einen Netzwerk unterwegs zu sein, Aufgaben erledigen. Aber was wir verpassen, ist, dass wir auch noch ein Tagträumernetzwerk im Hirn haben. Ich mache das jetzt mal nur so auf dieser Ebene. Und dieses Tagträumernetzwerk ist das Netzwerk, was aktiv wird, wenn ein Mann oder Frau, ein Fischer, angeln geht. Ich habe ehrlich gesagt wenig Frauen gesehen, die angeln gehen. Deswegen fallen mir da immer nur Männer ein. Was macht ein Angler? Der steht am Fluss oder am See, habe gerade noch heute welche gesehen, als ich hier zur Gemeinde gefahren bin, und steht da einfach nur. Oder sitzt. Stundenlang. Aus meiner Sicht fürchterlich langweilig. Ja? Aber bei dem ist das Tagträumernetzwerk aktiv. Der erledigt keine Aufgaben. Der ist zwar, wäre bereit, wieder irgendwas zu machen, wenn ein Fisch anbeißt, dann ist er sofort da, aber ansonsten ist dieses Tagträumernetzwerk da aktiv. Und dieses Tagträumernetzwerk ist auch dafür da, dass wir anfangen nachzudenken, zu reflektieren über die Gegenwart, über die Vergangenheit, über die Zukunft. Wer bin ich? Was mache ich? Was ist der Sinn des Lebens? Aber dieses Tagträumernetzwerk kann erst dann aktiv werden, wenn unser Aufgabennetzwerk nichts tut, zur Ruhe kommt. Und an der Stelle habe ich gedacht, das ist doch ein Spiegelbild von dem, was seelisch und was geistlich auch abläuft und wie wir auch Gott erleben. Ja? Solange wir nur am Rödeln sind, wird es total schwierig, Gott einfach mal wahrzunehmen. Wir können natürlich nicht unsere Verantwortung und Pflichten im Alltag abschalten, aber ich glaube, dass wir trotzdem lernen können, ja, in diese Stille hineinzukommen, in dieses Warten vor Gott, wo wir Gott einfach begegnen, wo nicht unser Aufgabenmodus unterwegs ist, sondern wo wir einfach mal vor Gott zur Ruhe kommen, uns beschenken lassen, kreative Dinge entwickeln. Dafür ist das Tagträumernetzwerk nämlich auch wichtig. Man sagt Einstein nach, er hat die Relativitätstheorie erfunden, als ihm langweilig war. Der hatte nämlich einen Job irgendwo in der Patentstelle und das war nicht sehr ausfüllend für ihn. Und in dieser Zeit hat er die Relativitätstheorie erfunden, wo andere, was weiß ich, heute ein Spiel am Computer machen. Ja. Und an der Stelle ist mir aufgefallen, das hat so viele Parallelen zu unserem geistlichen Bedürfnis eigentlich, was wir haben, was uns manchmal nicht bewusst wird. Und das hat was mit Warten zu tun. Und da komme ich nochmal auf diesen Bibelvers zu sprechen, den ich nochmal vorlesen möchte. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist es, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Hier steht eine ganze Menge drin, an Worten, wo ich sofort glaube, das ist überhaupt nicht angesagt und auch für mich nicht so einfach. Ja? Und trotzdem steht es in der Bibel und trifft einen ganz wichtigen Punkt. Und die Frage ist, können wir warten? Können wir sogar schweigend warten vor Gott in seiner Gegenwart, in unserem Herzen? Können wir es aushalten, einfach nur vor ihm und bei ihm zu warten. Wo wir doch ansonsten immer alles machen wollen, kontrollieren wollen, bestimmen wollen, was auch immer. Ja? Und wir können uns da fragen, was bedeutet denn warten? Wir können uns auch fragen, warum muss man warten? Aber das steckt dann damit drin. Auf Gott zu warten heißt jetzt nicht, sich unsicher zu sein, ob er da ist oder nicht oder ob er kommt oder nicht, sondern auf Gott zu warten bedeutet, sich auf ihn einschwingen, auf ihn einpegeln. Denn Gott braucht nicht, dass wir auf ihn warten. Wir brauchen das, dass wir uns auf ihn ausrichten, auf ihn harren, wie das auch manchmal übersetzt wird, dass wir uns auf ihn einfach ausrichten, wie ein Navi einen auf das Ziel ausrichtet. Ja? Und so brauchen wir diesen Warteprozess, dieses Aushalten manchmal, bis wir wirklich auf Gottes Frequenz sind. Warten ist aus meiner Sicht das Eingeständnis, dass wir begrenzt sind. Weil wenn ich auf Gott warte und es so mache, wie es hier steht, gut ist schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn, ja, also auf etwas, was nur Gott tun kann, dann gestehe ich mir ein, dass ich das nicht kann, worauf ich jetzt warte. Und dass Gott größer ist als ich, dass Gott unbegrenzt ist, anders als ich, weil ich bin begrenzt. Und wenn ich das einsehe, dann kann ich für mich einsehen, dass es gut ist, zu warten. Weil ich jemanden brauche, der mir hilft. Und das heißt ja nicht, dass wir irgendwie Loser sind, nichts drauf haben, inkompetent sind oder so. Überhaupt nicht. Hat damit nichts zu tun. Aber es gibt Dinge, die kann nur Gott machen in uns oder in unserem Umfeld. Warten beinhaltet auch Hoffnung und Gewissheit, dass Gott handelt und redet. Also mir geht es so, ich habe Warten immer mit etwas anderem verbunden. Deswegen habe ich das auch nicht verstanden, dass ich auf den Herrn warten soll. Ja, wie, ist er nicht da? Ne? Hat er sich verlaufen? Wo ist er denn gerade unterwegs? Das Wort warten, was im Hebräischen benutzt wird, hat viel mit Gewissheit und Hoffnung zu tun. Ich warte auf etwas, von dem ich glaube, dass Gott es mir geben wird. Und weil ich glaube, dass er es mir geben wird, warte ich darauf. Deswegen wird dieses Wort auch oft mit hoffen übersetzt an manchen Stellen. Ja? Aber es beinhaltet auch dieses Warten. Warten beinhaltet einfach auf Gott zu achten. Ihn wahrzunehmen. Im Herzen. Dazu muss man natürlich erstmal stille werden. Ja, das wird nicht so ohne weiteres passieren. Natürlich kann ich im Kopf wissen, dass Gott da ist. Aber wenn ich die ganze Zeit in einem Aufgabenmodus unterwegs bin und am Rödeln bin, dann werde ich manchmal nicht diese leise Stimme von Gott wahrnehmen, mit der er zu mir reden will oder wo er einfach mit mir Gemeinschaft haben will. Also unser Hund, der würde jetzt für mehrere Beispiele herhalten, aber unser Hund, der ist so klein. Ja? Und der wuselt die ganze Zeit, oder nicht immer, aber schon oft an unseren Füßen herum, wenn wir durch die Wohnung gehen. Und ich sehe den nicht, weil ich meinen Blick ganz woanders habe. Ja? Also Aische bewegt sich gerade so in der Größe, dass ich die sehe und nicht überlaufe. Aber beim Hund ist das schon ein bisschen schwieriger. Da ist Gefahr angesagt. Ja? Da hat man dann manchmal so eine kleine Trethupe. Das heißt, ich muss auf ihn achten. Ich muss darauf achten, wer läuft da um meine Füße herum. Ja? Und ohne, dass ich jetzt unseren kleinen Balu mit Gott vergleichen will, aber so ist es auch mit Gott. Ich muss zu dem Punkt kommen, dass ich ihn wahrnehme, auf ihn achte. Ja? Und ich glaube, dass auf diese Art und Weise Warten zum Zentrum unseres Glaubens führt. Weil es im Glauben nicht darum geht, was ich alles kann, was ich alles tue und was weiß ich sonst. Alle diese Eigenschaften, die für unser gesellschaftliches Leben so wichtig sind. Das Zentrum des Glaubens sind zwei Fragen. Wer bin ich und wer ist Gott? Und alles andere entwickelt sich daraus. Wer bin ich und wer ist Gott? Und diese Fragen kriegt man eigentlich erst wirklich, die kann man theoretisch beantworten, theologisch, wie auch immer, aber herzensmäßig kriegt man die erst beantwortet, wenn man wirklich Gott gegenüber sitzt, steht, wie auch immer, auf ihn wartet. Ja. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir als seine Ebenbilder geschaffen sind. Ich liebe diese Tatsache, dass wir als seine Ebenbilder geschaffen sind. Wir wissen, dass die Sünde da eine Menge kaputt gemacht hat in unserem Leben. Unsere eigene, aber auch die Sünde von anderen Menschen. Ja? Dadurch sind Dinge in unserem Leben an diesem Ebenbild angekratzt worden. Aber Gott möchte dieses Ebenbild, sein Ebenbild in uns ja wiederherstellen. Deswegen ist Jesus Mensch geworden. Deswegen kam er auf die Erde. Deswegen ist er für uns am Kreuz gestorben. Deswegen ist er auferstanden, um dann durch seine Liebe, durch seinen Geist in unser Leben hineinzukommen. Aber diese Neugestaltung unseres inneren Menschen, die funktioniert nicht so, dass wir sagen, okay, ich bin dann mal unterwegs, du machst den Rest. So, hinter Gott als Hintergrundprogramm. Immer wieder ein Update machen, ich kriege nichts mit, aber läuft. Ja, und wenn es mal nicht läuft, also das muss aber ein bisschen schneller fluppen hier, ne? Was ist denn das für eine Software? Sondern es ist ein ganz bewusster Prozess, wo wir uns immer wieder darauf einstellen, auf ihn zu warten, damit er machen kann, was gut für uns ist und was ihm entspricht, was ihm gefällt. Stellt sich noch die Frage, ob Warten dem Glauben widerspricht. Ja, also man könnte ja sagen, je nachdem, wie man geprägt ist, wenn ich glaube, so dieses klassische Ding, Believe and Receive, wo ja auch was Wahres drinsteckt, dann könnte ich ja sagen, okay, ich muss einfach nur glauben und alles ist da, ich kriege meine Antwort sofort, ich überziehe jetzt mal. Ja. Das könnte man sagen. Dann bräuchte ich auch nicht mehr warten. Dann hätte die Bibel aber auch kein Recht. Dann haben wir da irgendwas noch nicht verstanden. Und das war für mich öfters eine Frage, wie kriege ich das zusammen, dass ich auf der einen Seite Gott glauben soll, dass er mir das gibt, worum ich bete, aber auf der anderen Seite warten soll. Der Punkt ist einfach der, dass Warten etwas mit Glauben und Hoffnung zu tun hat. Ich warte auf das, wovon ich glaube, dass Gott es mir geben wird. Und ich hoffe, dass dieser Zeitpunkt kommt, dass er es mir gibt. Und während ich warte, passiert was. Darauf komme ich aber gleich. Wenn Warten dem Glauben widersprechen würde, hätte Gott ein Problem. Warum? Weil er selber wartet. Jetzt kommt eine Bibelstelle, die ihr schon ganz oft gehört habt, aber trotzdem. Jesaja 30, Vers 18. Da steht kurz vorher, dass Israel überall seine Hilfe sucht, unter Druck steht, Angst hat, rumrödelt und bei den Ägyptern Hilfe sucht, aber nur nicht bei Gott. Und dann sagt Gott durch den Propheten Jesaja Folgendes. Darum wartet der Herr. Er wartet einfach. Und warum? Damit er euch begnadigen kann, und darum ist er so hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann, denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn warten. Gott wartet auf uns, bis wir bereit sind, auf ihn zu warten. Und dieses Warten von unserer Seite hat nichts damit zu tun, dass er dann mal uns einfach auf die Probe stellt, ein bisschen ärgern will und gucken will und so, sondern es hat was damit zu tun, dass unsere Beziehung gebaut wird. Dass das Wichtigste neben all unseren Gebetsanliegen zustande kommt, dass wir mehr und mehr zusammenwachsen und dass sein Ebenbild in uns erneuert wird. Was immer viel wichtiger ist als jedes Gebetsanliegen, was wir haben können. Denn Gott beurteilt uns nicht nach der Frage, wie viele Menschen wir geheilt haben, so wichtig ich das finde und Gott auch, oder wie viele Dämonen wir ausgetrieben haben, sondern Gott beurteilt uns nach der Frage, ob wir ihn gekannt haben. Gott wartet auf dich. Er wartet auf dich viel länger, als wir jemals auf ihn warten könnten. Er wartet darauf, dich in seine Arme zu nehmen. Mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Vergebung. Er wartet auf dich. Vielleicht hast du das noch nie in deinem Leben erlebt, dass jemand auf dich wartet. Aber Gott wartet auf dich. Der ist da, der ist immer zu Hause, der ist immer anzutreffen und der wartet darauf, dass du an der Tür anklopfst. Und dann vielleicht auch bereit bist, wenn er nicht sofort aufmacht, zumindest gefühlt aus deiner Richtung, 2 Sekunden zu warten. Das sind mal so die Zeitverhältnisse, von denen wir hier reden. Ja, Gott wartet auf dich und er denkt, dass es gut ist, wenn wir auf ihn warten. Diese wartende, hoffende, glaubende Haltung haben. Jetzt geht sie aber noch ein Stück weiter, denn hier steht ja, gut ist es, schweigend zu warten. Ich finde Schweigen nicht so ganz einfach. Ich meine, ich habe es jetzt von Montagabend bis Donnerstagmorgen gemacht und es war auch gut, aber es war auch manchmal langweilig. Ja, wo wir doch eben beim Thema Langeweile waren. Sowas kann sich da sehr schnell mit reinmischen. Ja, man kommt da auch an seine Grenzen. Oder am Anfang ging es mir so, als ich angefangen habe zu schweigen, dass da noch so viel los war in mir. Ich war so rappelig, kribbelig und habe gedacht, so irgendwas musst du machen. Ja, kam gar nicht so richtig zur Ruhe. Ging dann am Dienstag dann aber trotzdem relativ flott. Aber ich musste da so denken an die Autobahn, die bei uns in der Nähe ist. Diese Autobahn verursacht eine ganze Menge Geräusche, wenn man darauf achtet. Dadurch, dass ich da jetzt ständig wohne, nehme ich das nicht mehr so wahr. Ich achte auf andere Sachen. Ich konzentriere mich auf etwas anderes und nicht auf diese Autobahngeräusche. Aber was da für ein Verkehr ist, mit Lastwagen, Huperei zwischendurch, Polizei, Feuerwehr, da ist ja auch dieses Autobahnkreuz Bottrop, das ist ein paar hundert Meter von uns Luftlinie nur entfernt. Und wir kriegen das alles mit. Und wenn ich mich nur darauf konzentrieren würde, dann würde ich einen Rappel kriegen. Ja? Aber so ist es vom Bild her auch mit dem, was uns im Alltag so begegnet. Da ist Autobahnverkehr in unserem Alltag wie sonst was. Da werden Sorgen mit Lastwagen transportiert und was weiß ich nicht alles, riskante Überholmanöver und all solche Geschichten. Das alles spielt sich in unserem Alltag statt und das hat was mit uns innerlich zu tun. Ja. Und ich glaube, dass wir an der Stelle lernen dürfen, in so ein Schweigen reinzukommen. Und selbst wenn es nicht 2-3 Tage ist, sondern einfach mal nur eine Viertelstunde, das kann schon eine große Herausforderung sein, dann kann das wichtig sein. Sich einfach ganz bewusst mit dem inneren Blick auf Gott, ich will Gott begegnen, hinzusetzen, zu warten und nichts zu tun, zu schweigen. Und einfach mal wahrzunehmen, was passiert. Und dann können wir uns auf das konzentrieren, was so alles hochploppt an nervigen Sachen, denn das wird passieren wahrscheinlich. Oder wir können lernen, uns auf das zu konzentrieren, was Gott mit uns machen will. Und dann passiert das, was ich mit unserer Autobahn erlebe. Es sind Hintergrundgeräusche. Die Lastwagen fahren, ja. Ich kann den Alltag nicht abstellen. Aber ich kann dahin kommen, dass ich das nicht immer so stark wahrnehme. Ja. Und dann Gottes Gegenwart mehr und mehr erlebe. Und ich mache das manchmal so, ich mache das nicht immer oder auch nicht jeden Tag, dass ich einfach da sitze und für mich bete, ich warte auf dich. Mach mir bewusst, Gott ist da, Gott will mir begegnen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ich warte auf dich. Nix. Mehr mache ich nicht. Ja. Und dann steht hier noch eine kleine Verheißung drin, nämlich, dass der Herr gütig ist gegen die, die auf ihn warten. Und dann Vers 26, gut ist es, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. In beiden Fällen für gütig und gut steht dasselbe Wort im Hebräischen. Und ich habe mich gefragt, okay, was ist denn da jetzt so gut? Ja, ist ja gut im doppelten Sinne. Einmal will er uns Gutes geben und zum anderen ist das Warten selbst was Gutes. Das Gute ist, dass wir einfach zum Wesentlichen kommen, dass wir uns auf die wesentlichen Fragen unseres Lebens immer wieder konzentrieren können. Wer ist Gott? Wer bin ich? Was ist sein Bild von meinem Leben? Das sind so zentrale Fragen. Nicht, was möchte ich, was nun all die ganzen Geschichten, ist auch wichtig, hört Gott sich an, weiß er aber sowieso schon, sondern auch zu fragen, was für ein Bild hat Gott von meinem Leben? Und dass wir diese ganzen anderen aufgabenorientierten Fragen mal beiseite legen und diese Fragen unserer To-Do-Software überlassen oder irgendeinem Kalender. Ja, was muss ich noch, was sollte ich, was müsste ich? Mir ging das so, und damit möchte ich eigentlich abschließen. Während dieser stillen Tage war das so, dass ich ja ohne ein besonderes Ziel dahin gefahren bin und ja, einfach vor Gott zur Ruhe kommen wollte und dann mal gucken wollte, was so passiert. Und dann war ich am ersten Tag eigentlich nur damit beschäftigt, wirklich das zu tun, was ich jetzt auch hier gerade gesagt habe, nämlich schweigend auf Gott zu warten. Am Vormittag war das aber so, dass mir ein Bibelvers, auch in Jesaja 30, aber später im Kapitel, über den Weg gelaufen ist und mich total stark angesprochen hat. Ein Vers, den ich ganz oft gelesen habe, aber der jetzt nicht diese Bedeutung für mich hatte. Den lese ich mal ganz kurz vor. Jesaja 30, wo bist du? Und da steht, der Herr hat euch zwar Brot der Drangsal zu essen und Wasser der Trübsal zu trinken gegeben, aber dein Lehrer wird sich nicht länger verborgen halten, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Und dieses Ding mit dem Lehrer, das hat mich total angesprochen. Ich wusste nicht warum, aber es hat mich angesprochen. Und dann bin ich die nächsten 2 Tage mit diesem Gedanken schwanger gegangen, weil mich das richtig angefixt hat und habe das auch zu einem Herzensgebet umformuliert, was ich in unterschiedlicher Weise gebetet habe, aber ich habe noch nicht mal viel in Zungen gebetet während dieser Tage, sondern einfach so immer auch wiederholt, ich warte auf dich, mein Lehrer. Und mich dahin ausgerichtet. Zwischendurch habe ich auch gedacht, ja, ich weiß nicht so genau, worauf ich jetzt warte, aber ich warte mal. Ne? Und habe das einfach so weitergeführt. Zwischendurch gab es dann auch so Impulse und am Mittwoch gab es dann einen Impuls, auch mal so über seine Berufung nachzudenken und ob man in dem unterwegs ist, was Gott einem wirklich gegeben hat oder ob man in fremden Schuhen unterwegs ist oder wie auch immer. Und dann habe ich Gott einfach nochmal die Frage gestellt, was ich eigentlich erst nicht wollte, ob das, was ich so als einen Teil meiner Berufung sehe oder erahne, ob das wirklich von ihm ist. Und ob er dann auch dazu die entsprechende Salbung geben will. Weil das ist relativ unnütz, in irgendwelchen fremden Schuhen unterwegs zu sein. Dann habe ich das so vor Gott einfach hingelegt und bin 1,5 Stunden spaziergegangen und habe einfach nur dieses Herzensgebet gesprochen. Ja. Schweigend warte ich auf dich, mein Lehrer. Schweigend warte ich auf dein Wort. Schweigend suche ich deine Wege. Und dann nachmittags, nach einem weiteren Impuls, bin ich dann in mein Zimmer wieder reingekommen und habe einfach so das Bedürfnis gehabt, Gott anzubeten und nochmal Gott zu fragen, so ist das von dir. Und auf einmal habe ich so einen tiefen Frieden gehabt, verbunden mit dem nächsten Vers, der danach kommt, wo nämlich steht, und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir Herr so spricht. Dies ist der Weg, den geht. Und es fiel so platsch rein in diese ganze Suche. Ich hatte das jetzt nicht gesucht, ich habe es mir nicht zurechtgebogen, weil das kam einfach so alles zusammen und hat mich mit so einem tiefen Frieden erfüllt, wo ich dachte, sehr cool. Ne? Erst machst du dich irgendwie auf die Reise, auf die Suche, weißt nicht genau, was du suchst, aber letzten Endes macht Gott da irgendwie eine Geschichte draus. Ne? Diese 2 Bibelverse, die mich schon am Anfang angesprochen hatten, aber wo ich erst nicht wusste, wo ich damit anfangen sollte, und am Ende wurde ein Schuh draus. Ich möchte uns ermutigen, solche Zeiten zu suchen. Es müssen nicht 3 oder 4 Tage sein. Aber zwischendurch einfach mal wieder, immer wieder das einzubauen, vor Gott zur Ruhe zu kommen, den Aufgabenmodus abstellen und einfach auf ihn zu warten. Ich glaube, dass das eine richtig gute geistliche Disziplin ist. Genauso wie alles andere, was gut und richtig ist. Ja. Aber da können wir etwas erleben, was uns in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft verloren gegangen ist. Was aber wichtig für unser geistliches Leben und für unser Herz ist. Was ich persönlich aus diesen 2 Tagen auch nochmal gelernt habe, ist, dass vieles, wonach ich suche und wofür ich bete, auch Antworten, dass ich die nicht im Pommesbuden-Modus bekomme. Sondern ich muss mir Zeit nehmen, weil ich das brauche, dass ich verstehe, was Gott mir sagen will. Nicht, weil Gott so lange nachdenken müsste und noch keine Idee hat, ja, sondern weil ich diese Offenheit brauche für das, was er mir sagen will. Wir überschätzen uns manchmal in unserer Empfangsfähigkeit und übersehen, was da alles manchmal in unserem Herzen rumwuselt. Deswegen die Einladung, schweigend zu warten auf den Herrn. Und ich denke, auch das Abendmahl, was wir jetzt feiern, kann eine Zeit sein, wo wir ganz bewusst Gott suchen und im Glauben auf Jesu Gegenwart warten. Ja? Er hat versprochen, da zu sein. Und dann setzen wir uns ganz bewusst dem aus, dass wir seine Gegenwart empfangen wollen, dass wir auf seine Gegenwart warten. Und ich habe darüber nachgedacht, was wir tun, wenn wir das Abendmahl feiern. Wenn wir das Abendmahl feiern, wenn wir das Abendmahl einnehmen, und da möchte ich 3 Aspekte nur kurz betonen, dann sage ich Ja zu ihm als Person. Und Ja zu ihm als Person zu sagen, heißt, dass wir für uns anerkennen und dafür dankbar sind, dass er für uns am Kreuz, für unsere Schuld, für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist. und das alles mit ins Grab genommen hat und auferstanden ist von den Toten und uns vergibt, Vergebung zuspricht. Jeden Tag neu. Jeden Morgen neu. Ich sage ja dazu. Ich sage ja dazu, zu dem, was Gott will. Und das bedeutet nicht, dass ich immer alles weiß, was Gott will. Aber so, ne, je nachdem, wo ich mit Gott unterwegs bin, gibt es Dinge, von denen ich weiß, hey, das ist Gottes Wille. Und ich kann grundsätzlich ja sagen zu dem, was Gott will. Selbst wenn ich noch nicht alles weiß oder nicht alles verstanden habe und hier und da noch Fragezeichen habe. Aber wenn ich dieses Abendmahl einnehme, was ja so ein Ausdruck von unserem Bund mit Jesus ist, unserer tiefen Beziehung mit Jesus, dann sage ich ja zu dem, was Gott will. Da steckt auch dieses Gebet drin, dein Wille geschehe, nicht meiner. Ich bin offen für das, was du willst und tun willst, auch wenn ich das noch nicht alles verstehe oder auch noch nicht alles umgesetzt kriege. Und das Dritte, wozu ich ja sage, ist dieser Aspekt, dass ich unterwegs bin und seine Hilfe und seine Erlösung brauche. Die eigene Begrenztheit einsehen. Weil es gibt Fragezeichen. Es ist nicht so, dass irgendjemand von uns schon komplett perfekt ist. Wir alle brauchen da wirklich die Hilfe Gottes, weil nur er kann sein Ebenbild in uns wiederherstellen. Keiner kann das selber. Ja, und dann sage ich beim Abendmahl ja dazu. Das, was du Jesus am Kreuz getan hast, das ist für mich. Lass uns das in diesem Bewusstsein machen. Und ich möchte uns einladen, ja dazu zu sagen. Und dann auf seine Gegenwart zu warten und zu empfangen. Amen.